E-Mail ist eigentlich ein sehr solides, robustes, technisch beherrschbares Instrument. Zwar nicht wahnsinnig cool, aber es funktioniert halt immer. Die Fehler, die man machen kann, indem man einfach schlampig arbeitet, die schlagen immer gleich durch. Aber die Blogs haben damals eigentlich einen neuen Standard für Websites geschaffen, den man auch heute noch überall sieht.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. Heute spricht Turi 2 Verleger Peter Turi mit Peter Hogenkamp über die Zukunft von Newslettern. Peter Hogenkamp ist Journalist und Digitalexperte und bietet mit seiner Scope Content AG in Zürich eine Software für die News-Kuratierung. Im Podcast sagt er, dass die Verlässlichkeit bei einem Newsletter das A und O ist, da sich diese eine Mail gegen so viele andere im Postfach durchsetzen muss. Obwohl die E-Mail schon ein recht altes Medium ist, glaubt er, dass es das Newsletter-Format noch lange geben wird. Und er verrät, was für ihn persönlich einen guten Newsletter ausmacht. Der Podcast erscheint im Rahmen der Newsletter-Wochen zum 15. Geburtstag der Morgen-Newsletter. Eine Chronik, Interviews und Podcasts zu dem Thema haben wir unter turi2.de in der Kategorie Newsletter gesammelt.
Lieber Peter Hogenkamp, beste Grüße gehen hier aus Wiesbaden im Rheingau nach Zürich in die Stadt an der Limmat. Praktisch von der Stadt des Rieslings und des Spundekäses an die Geburtsstätte des Zürcher Geschnetzeltes. Hallo.
Hallo Peter. Das ist so mit dem Zürcher Geschnetzelten, habe ich aber sehr lange nicht mehr gegessen. Ist, glaube ich, eher ein Touristenessen.
Echt? Essen die Einheimischen gar nicht?
Doch, essen die Einheimischen schon auch. Aber es ist doch, also ich würde es auch nur essen. Ich habe es, glaube ich, noch nie selber gemacht. Man isst es doch dann eher, wenn man mal im schönen Restaurant ist und das Restaurant dann auch das als Spezialität hat oder so. Also die Einheimischen essen das auch, aber es ist doch so eher was, das isst man mal an irgendeinem besonderen Tag.
Alles klar, also die Wiesbadener trinken ihren Riesling auch, das kann ich auf jeden Fall sagen nach 3 Jahren jetzt in Wiesbaden. Was hat dich, Peter, als geborener Bielefelder eigentlich nach Zürich verschlagen?
Ja, ich bin in der Tat in Bielefeld geboren, aber in Detmold aufgewachsen. Das ist 25 Kilometer weg von Bielefeld. Also wenn man, wie das ja immer ist, so mit einer kleinen Stadt und mit einer großen Stadt daneben, wenn man aus der Gegend wirklich kommt, legt man Wert auf den Unterschied. Und ich habe hier in der Schweiz studiert, in St. Gallen, ab 1990. Also ich habe in Bielefeld noch Zivildienst gemacht, habe dann hier studiert und habe es eigentlich nie wieder zurück nach Deutschland geschafft seitdem, obwohl ich mir das natürlich am Anfang des Studiums vorgenommen hatte. Aber ich habe dann gemerkt, hier in der Schweiz ist es sehr schön und hier würde ich gern bleiben. Und deswegen bin ich dann irgendwann, wie ganz viele Leute, die in der Schweiz irgendwo studiert haben, in Zürich gelandet, was halt hier so die größte Anziehungskraft hat.
Bist du denn noch Gastarbeiter oder hast du eine Schweizer Staatsbürgerschaft?
Ich habe einen Schweizer, den Pass habe ich noch gar nicht beantragt, weil ich noch keine Lust hatte, vor lauter Covid und so weiter mal Passfotos machen zu lassen. Aber ich habe tatsächlich die Schweizer Staatsbürgerschaft jetzt seit einem Jahr ungefähr. Das habe ich ewig lange verschleppt. Das hätte ich auch schon deutlich früher machen können. Und ich habe auch schon gewählt und abgestimmt, wie man das hier in der Schweiz hier 4-mal im Jahr macht. Gestern war ja gerade wieder Volksabstimmung und da habe ich selbstverständlich auch meine Stimme abgegeben.
Okay. Peter, wir beide kennen uns schon fast oder mehr als 15 Jahre. Damals waren wir beide noch Blogger. Und bevor wir in diesen 45 Minuten in unserem Turi 2 Jobs Podcast über Kommunikationserfolg mit Newslettern sprechen, musst du vor allem den Jüngeren, sage ich mal, unter unseren Zuhörenden mal erklären, was bitteschön war das denn vor 15 Jahren, dass Blogs die heiße Sache waren, so um das Jahr 2005 rum. Was waren Blogs?
Naja, Blogs gibt es ja immer noch. Also ich glaube nicht, dass die Nachgeborenen jetzt heute völlig ahnungslos sind, weil es gibt ja immer noch sehr viele Websites, auf der heißt dann die News oder die aktuelle Section, die heißt mal News und mal heißt sie als Blog. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt ganz ausgestorben wäre. Aber damals waren Blogs tatsächlich was Neues und das hatte aus meiner Sicht 3 Komponenten. Erstens haben sich Leute mal Gedanken gemacht, wie müsste man eigentlich so eine news-orientierte Website. Also man hat es damals eben Weblog oder man hat es im Deutschen immer als Online-Tagebuch übersetzt. Das ist ein bisschen Quatsch, weil Tagebuch hat ja immer dieses Poesiealbum-mäßige auf Deutsch. Die Amerikaner sprechen dann eher von Journal. Da kann man sich besser was drunter vorstellen. Also was, wenn man jetzt so eine aktualitätsorientierte Website machen würde, was müsste die denn alle für Features haben? Das haben sich einige Leute überlegt und dann auch die entsprechende Software erstellt. Und Feature, ein ganz wichtiges Feature bis heute, das Zentrale, war zum Beispiel der Permalink. Dass man sagt, ein News-Item hat genau eine URL. Das ist, kommt uns heute sehr selbstverständlich vor. Das war aber damals bei vielen Content-Management-Systemen nicht so. Sondern da gab es so eine Abteilung News oder Aktuelles und da hat man halt alles Mögliche reingeschrieben. Das war natürlich dann eine Katastrophe, auch für Google.
Stimmt.
Weil Google natürlich, also wenn da steht, heute steht da irgendwie, weiß ich auch nicht, Peter Turi verkauft seine Firma und morgen steht an derselben Stelle irgendwie, weiß ich auch nicht was, Peter Turi wandert nach Australien aus, dann muss natürlich Google irgendwie wissen, worum es bei der Seite geht. Und das geht natürlich nur, wenn eine URL zu einem Artikel gehört.
Okay, wir halten fest, also sozusagen die einzelne URL für einen einzelnen Eintrag oder für eine einzelne News wurde in den Blogs erfunden. Das war gar nicht so bei denen. Stimmt, ich erinnere mich, als wir 1996 Kress gemacht haben, war immer auf der Homepage stand alles.
Ganz genau. Also das am Anfang hat man ja gebastelt. Das ganze Web ist ja so ein bisschen als Grassroot-Bewegung entstanden. Also das Web auch schon 10 Jahre früher wiederum. Mhm. Und da haben die Leute sich halt irgendwas irgendwie zusammengeschraubt mit statischen HTML-Seiten und dann kamen die ersten Content-Management-Systeme und da konnte man das aus einer Datenbank spielen und so weiter, aber es gab so gewisse Postulate noch nicht. Und ein Postulat ist eben, ein Artikel hat genau eine URL und die ändert sich auch nicht, deswegen Permalink. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann gab es noch diverse andere Features, die man da genommen hat. Also Einträge stehen umgekehrt chronologisch in dieser auf dieser Blogseite. Das gibt's ja bis heute immer noch auf jeder vernünftigen Website, die irgendeinen Newsfeed hat. Und vor allen Dingen die Social Media haben das ja größtenteils übernommen, diese umgekehrt chronologische Reihenfolge. Dann gab es RSS-Feeds noch als ganz wichtiges Kernfeature. Das ist eigentlich sehr schade, dass sich das nicht weiter durchgesetzt hat. Also, dass nicht jede Website heute einen RSS-Feed hat. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn das irgendwann mal jemand verpflichtend festgesetzt hätte. Jede Website muss so einen automatisiert aktualisierten RSS-Feed haben. Und da gab es noch so blogspezifische Sachen wie Blog-Roll, also ich verlinke die Blogs, die ich sonst so lese. Das waren eher Community-Features.
Okay.
Oder auch Trackback, Pingback, also ich pinge einen anderen Blog an, den ich zitiere und der setzt dann einen Rücklink auf mich. Das gibt's heute auch.
Okay, Peter.
Aber die Blogs haben damals eigentlich einen neuen Standard für Websites geschaffen, den man auch heute noch überall sieht.
Ja, Peter.
Das war aber leider erst Punkt 1.
Peter, bevor wir jetzt alle jungen Leser sage ich schon, siehst du, ich komme auch aus der alten Welt, bevor wir jetzt alle jungen Hörerinnen und Hörer verlieren, weil die sagen, oh Gott, da erzählen zwei alte Leute vom Krieg. Lass es uns das versuchen, ein bisschen abzukürzen, weil unser eigentliches Thema ist heute ja, wie habe ich Erfolg mit Newslettern? Aber es ist ja ganz gut zu verstehen, was sozusagen die Wurzeln sind, dieses jedermann kann publizieren. Ich fand, das war ja eigentlich das Neue bei Blogs.
Genau, ich wollte auch nur noch zwei ganz kurze Punkte machen. Erstens, die Blogs haben diese technischen Standards festgeschrieben. Zweitens, es hat dazu eine Software gegeben, die jeder sehr, sehr einfach einsetzen konnte. Das ist heute bei einem Newsletter genauso. Und drittens, es hatte natürlich dieses Grassroot-Publizistik-mäßige, dass man sagt, jetzt darf plötzlich jeder ins Internet schreiben und nicht mehr nur jeder Journalist oder jede Journalistin. Und das hat es natürlich zu so einer Bewegung gemacht. Und diese Bewegung ist natürlich heute in dem Sinne, wo es Social Media gibt und sowieso jeder ins Internet schreibt, nicht mehr so relevant. Aber ich glaube schon, dass die Blogs ein sehr wichtiger Vorläufer auch der ganzen Social Medias waren.
Genau, aber das ist ja ein interessanter Punkt, Vorläufer von Social Media, aber sie wurden nicht der Kern. Die Blogger damals haben ja gedacht, wir sind die Zukunft, mit uns zieht die neue Zeit, ihr geht alle sterben, ihr Verlage. Aus Amerika sieht man ganz klar hier, die Blogger werden die Macht übernehmen. Und dann sind Dinge passiert, die Blogger dann wieder relativiert haben, aber die dann gekommen sind, das war ja alles nach der Blog-Hochzeit, dass Facebook kam, Twitter, Instagram, die haben natürlich das dann tatsächlich gemacht, was die Blogger immer behauptet haben, nämlich wir lösen die traditionellen Medien ab in ihrer Bedeutung.
Ganz genau. Und wenn man heute, das Lustige ist ja, Eben, Facebook ist jetzt auch schon wieder fast vorbei sozusagen. Also natürlich gibt es das noch und ist noch sehr wichtig. Mhm. Aber in der Wichtigkeit ist es schon wieder, hat schon wieder deutlich nachgelassen. LinkedIn ist im B2B-Bereich jetzt sehr wichtig. Und was, wenn es um Reichweite geht, ist natürlich vor allen Dingen Instagram sehr wichtig. Und das Lustige bei Instagram, was praktisch nie jemand sagt, ich habe es zumindest noch nie irgendwo gelesen, ist, dass ja Instagram eigentlich auch sehr stark zu einem Blog-Tool de facto geworden ist. Weil wenn jetzt irgendwelche Sternchen da veröffentlichen, was auch immer, wir heiraten, wir trennen uns, ich mache irgendwas, Cristiano Ronaldo postet über sein totes Kind, also eine sehr traurige Geschichte, dann machen das ja die Leute oft mit relativ langen Texten auf Instagram. Und das heißt, Instagram ist eigentlich de facto davon abgesehen, dass sie ja theoretisch das Bild ins Zentrum stellen. Ein Tool, was man auch sehr gut nutzen kann, um einen sehr reichweitenstarken Text zu veröffentlichen. Und das ist de facto nichts anderes als ein Blogpost. Also alles, was wir gerade als Merkmale von Blogs beschrieben haben, gibt's ja bei Instagram auch.
Ja, können wir dann praktisch sagen, dass Mark Zuckerberg erst mit Facebook, dann indem er Instagram gekauft und noch größer gemacht hat und von dem reinen Fotomedium gelöst hat, dass er mit dafür verantwortlich ist, dass die klassischen Blogs, zu denen ja gehört, dass man es in Eigenverantwortung betreibt, und eben nicht in Amerika bei einem ganz großen untergeschlupft ist, dass Mark Zuckerberg und diese neueren Social-Media-Trends die eigentlichen Blogs kaputt gemacht haben?
Also wie gesagt, kaputt sind sie aus meiner Sicht nicht. Es gibt ja immer noch sehr viele, also man liest ja auch immer wieder...
Aber kein Blogger verdient als Blogger sein Geld, Peter.
Also. In Ländern ohne Meinungsfreiheit sind Blogs immer noch wahnsinnig wichtig als so eine Underground-Stimme. Kein Blogger verdient als Blogger sein Geld. Also Sascha Lobo, weiß ich auch nicht, Johnny Häusler, Markus Beckedahl mit ihrer Konferenz, Stefan Niggemeier und so weiter, Thomas Knüver. Es sind sehr viele Leute aus dieser Blogger-Szene rausgewachsen, die heute wichtige Stimmen sind im Online-Diskurs, die funktionierende Geschäftsmodelle aufgebaut haben für sich. Aber in der Tat, sie leben nicht von einem Werbeertrag ihres Blogs, das stimmt.
Richtig. Also ich bin ja auch ein Beispiel als Blogger angefangen und begreife mich nicht mehr als Blogger. Wir haben eine Website, die auf WordPress basiert. Ist das noch Blogger-Software? Was würdest du sagen? Ist die WordPress-Welt noch Teil der Blogs oder zeigt sich da eben, dass die Blogs sich so zu Tode gesiegt haben, dass man gar nicht mehr sagen kann, wo sie sind?
Ja, genau. Also ich glaube das. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Also weißt du, das ist eine müßige Frage, zu sagen, ist das jetzt noch ein Blog oder nicht. Wichtig ist, es läuft auf einem gescheiten CMS. Da hat WordPress sicherlich wahnsinnig viel Weg bereitet, auch wenn es heute nicht mehr so Standard ist, wie es eine Zeit lang mal war. Und eben diese ganzen Features sind erfüllt. Und eben, dein Ding würde ich jetzt auch nicht als Blog bezeichnen, aber es macht natürlich im Kern immer noch diese Funktionalität.
Ja. Und jetzt kriegen wir elegant, glaube ich, die Kurve zum Thema Newsletter. Die Frage ist, also so die Trends kommen und gehen, Blogs, Facebook wissen wir, Twitter, Instagram, nicht jedes von denen wird bleiben. Es gibt ja ganz andere Social Networks, die wirklich untergegangen sind. Trends gehen weiter und jetzt ist ausgerechnet eigentlich der Newsletter ein Tool für alle, für Journalisten, fürs Marketing, für die PR, was es ja aber seit über 30 Jahren gibt im Web. Würdest du sagen, sozusagen bei allen Trends, die kommen und gehen, der Newsletter bleibt bestehen?
Also der Newsletter ist einfach ein Transportmedium, mit dem man ja auch alles Mögliche machen kann. Also wenn du Newsletter sagst, ich sehe das ja auch in deiner Newsletter-Serie, dann meinst du ja vor allen Dingen den journalistischen Newsletter, Morgenlage und so weiter, Branchendienst, kuratierter Newsfeed und so weiter. Man kann ja auch alles mögliche andere via Newsletter verschicken und man kann es auch auf allen möglichen anderen Kanälen verschicken. Also ich kann das Gleiche, was ich als Newsletter verschicke, auch bei LinkedIn posten, auch in einem Blog posten, auch wo auch immer, auf eine Website stellen, in die News-Section und so weiter. Aber ich denke schon, dass E-Mail ist ja irgendwie der Brief in elektronischer Form, der beliebig kurz oder lang sein kann. Und Newsletter ist ja einfach nur der Massenbrief eigentlich, die Massensendung. Und ich sehe im Moment nicht, trotz aller modernerer Tools und so weiter, dass E-Mail in absehbarer Zeit ausstirbt. Und entsprechend wird wohl auch der Newsletter in absehbarer Zeit nicht aussterben. Also solange es Leute gibt, die regelmäßig in ihre Inbox gucken, weil da relevante Sachen reinkommen, wird man die wohl auch über einen Newsletter weiter erreichen können, trotz aller unbestrittener Unzulänglichkeiten des Formats.
Ich sag dir mal ein Argument, warum ich immer den Newsletter jetzt nicht als Massenversand morgens, sondern als Arbeitstool auch innerhalb der Firma nach außen hochhalte, wenn Mitarbeiter kommen und sagen, ah, das können wir doch viel cooler und schneller mit Slack abhandeln oder andere Tools, gibt es ja viele für Kooperation, dann sage ich immer, ja sorry, aber das ist rein intern, also du kannst mit niemandem außen so kommunizieren, den hast du ja nicht angeschlossen bei Slack und du bist immer komplett in den Händen einer Firma. Dann antworten die, ja, aber du hast ja auch Google Mail zum Beispiel, aber ich sage, ich kann aber auch kommunizieren mit Leuten, die T-Online-Mail haben oder Web.de-Mail oder in Amerika was ganz anderes. Und das ist ja ein Riesenvorteil, finde ich, von Newslettern, dass es nicht in den Händen einer dieser hippen, gierigen US-Plattform ist, oder?
Absolut, ja, ja, klar. Also E-Mail ist einfach ein Standard, der natürlich fast genauso alt ist wie das Internet. Jeder hat de facto E-Mail, jeder braucht's, jeder liest. Selbst die junge Generation muss auf E-Mail aufspringen irgendwann, ob sie will oder nicht, weil bestimmte Prozesse wie auch E-Commerce an E-Mail dranhängen. Und in der Tat, das sind dann meine Daten, die kann ich mir runterladen und so weiter, was ich ja bei den amerikanischen Plattformen theoretisch auch könnte, aber was dann natürlich absichtlich massiv erschwert wird. Das heißt, E-Mail hat auf jeden Fall den Vorteil, plattformunabhängig zu sein. Das könnte man, also das sind Blogs natürlich zum Beispiel auch, man könnte das auf jeder, mit allen möglichen Datenformaten könnte man es so machen, dass man sie plattformneutral vorhält. Es hat ja auch immer mal Tendenzen gegeben zu sagen, hey, wir machen uns jetzt ein Twitter, was Twitter-Funktionalität hat, aber nicht Twitter ist. Das hat nie funktioniert, weil das nie auf diese Flughöhe gekommen ist. Und bei E-Mail ist das natürlich sozusagen inhärent eingebaut. Allerdings auch da muss man wieder sagen, de facto laufen natürlich die meisten E-Mails auch auf irgendwelchen von großen Plattformen, insbesondere die meisten privaten E-Mails auch von großen Plattformen gehosteten Servern. Aber ich kann natürlich E-Mail sehr viel einfacher entnehmen und migrieren, das ist richtig.
Eben. Also würdest du sagen, also vor 5 bis 10 Jahren habe ich immer wieder Artikel gelesen, die E-Mail ist tot und ohne E-Mail wird es ja wahrscheinlich kein Newsletter geben. Hast du da auch immer widersprochen? Also eine Weile habe ich es ja auch geglaubt. Ich habe also in unserem Business, wir machen ja jetzt seit 15 Jahren Newsletter und da kamen auch mal Leute, junge Leute, die sagten, ja, das hat alles so gar keinen Sinn, der Newsletter. Die jungen Leute lesen einfach gar keinen Newsletter mehr. Wir müssen das alles über Twitter verbreiten oder sonst wo. Ich hatte da immer so Angst, dass der Newsletter ausstirbt. Jetzt gibt es plötzlich diese Renaissance des Newsletters. Ich kann es mir nicht ganz erklären. Kannst du dir das erklären? Warum jetzt auf einmal ist es wieder der heißeste Scheiß? Der eigene Newsletter?
Also ich glaube, den Newsletter hat es immer gegeben. Das ist also einfach so, es gibt ja auch immer, siehe Gartner Group Hype Cycle oder so, dass Sachen hochgejubelt werden, dann wieder zusammenbrechen und man dann aber merkt, eigentlich läuft das doch ganz stabil. Das war ja auch beim ganzen Web so, 1999 und dann 2000 mit dem Crash, dass man gesagt hat, also als ich meine erste oder zweite Internetfirma Zeix damals im Jahr 2000 gegründet habe, August 2000, da war gerade im März der Crash gewesen, da haben alle gesagt, ja, aber Internet ist doch vorbei, das war doch nur ein Hype, der wieder verflogen ist. Und ich glaube, beim Newsletter war es auch so, dass Newsletter immer versendet wurden und immer gelesen wurden, konstant über die Jahre. Nur die öffentliche Wahrnehmung war teilweise eine andere, insbesondere natürlich in kurz nach der Ankunft von erst iPhone 2007 und dann iPad 2010, haben wir alle von dieser App-Economy geredet und gesagt, im Prinzip denselben Fehler wieder gemacht wie 1999, gesagt, jetzt wird alles komplett anders und es wurde natürlich nicht alles komplett anders. Aber eine Zeit lang hat man schon gedacht, diese Apps sind so dominant, dass sie irgendwie alle anderen Kommunikationskanäle verdrängen. Und dann hat man aber gemerkt, E-Mail, ich kann problemlos eine App komplett gegen die Wand fahren und da irgendwie Millionen verschwenden. Aber E-Mail ist eigentlich ein sehr solides, robustes, technisch beherrschbares Instrument. Zwar nicht wahnsinnig cool, aber es funktioniert halt immer.
Okay, und wie es noch besser funktioniert für Kommunikationsleute, das wollen wir jetzt noch eine knappe halbe Stunde besprechen. Sag mir eins vorher, aber sprichst du jetzt die Tipps, die du gibst? Sind die für journalistische Newsletter alleine ja nicht, hast du gesagt? Sind die für die PR, sind die fürs Marketing, sind die für jeden? Also was machst du denn da mit deiner Firma? Wem rätst du zu Newslettern? Was ist denn deine Kompetenz, wenn du jetzt hier uns Newsletter-Tipps gibst? Und an wen richten die sich?
Also Newsletter-Tipps sind erstmal generisch, würde ich sagen, und funktionieren immer. Es gibt irgendwie so ein Dutzend Regeln oder so, die man mit jedem Newsletter beachten sollte, weil Newsletter ist ja nur das Ergebnis, was ankommt beim Leser, bei der Leserin in der Inbox. Aber es gibt ja das ganze Ökosystem sozusagen rundum oder auch das konkrete Setup vom Newsletter, Adressliste, Design, Bilder, was macht man mit den nicht zugestellten Newslettern, wie groß dürfen die Bilder sein, was ist mit responsive, sprich funktioniert es auch gut auf Mobile und so weiter. Und das ist natürlich alles für jeden Newsletter gleich. Also die Fehler, die man machen kann, mit schlechten News, also indem man einfach schlampig arbeitet und seine Hausaufgaben nicht richtig macht, die schlagen natürlich bei jedem Newsletter-Verwendungszweck, ob jetzt irgendwie Verein, Verband, Corporate, PR, Werbung, Abverkauf oder eben News, Medien, schlagen immer gleich durch. Und
Okay.
die guten Seiten auch.
Gut, dann halten wir fest, dass alles, was du jetzt erzählst, was wir im Gespräch erarbeiten, dass das sozusagen generisch ist für die Kategorie der Newsletter und dass jeder sich überlegen kann, was davon er nutzt. Jetzt sag mir noch, deine Firma. Als wir uns kennengelernt haben vor 15 Jahren, hast du Blogvermarktung gemacht, hast Blogs aufgezogen, hast versucht, die über Werbung zu finanzieren. Das hat nicht ganz geklappt. Du hast dich bist weiter dran geblieben an dem Thema. Heute hast du eine tolle Firma, die auch wieder andere gute, interessante Firmen berät. Sag mir, was du beruflich jetzt machst.
Also unsere Firma Scope jetzt macht eine Software im Modell Software as a Service. Also man loggt sich ein im Web, geht drauf und bedient dann dort diese Software für News-Kuratierung. Das heißt, ich kann zu einem im Prinzip beliebigen Thema unsere Software so einstellen, dass sie interessante Artikel zum Thema findet und ich dann diese Artikel in unsere Software importieren kann, dort verarbeiten und auf beliebigen Kanälen wieder ausspielen. Also über Social Media, auf meine Website, wohin auch immer, einzeln oder auch gebündelt. Und die beste oder die populärste Form, Artikel gebündelt wieder auszuspielen, ist natürlich der Newsletter. Deswegen denken viele unserer Kunden, Scope ist ein Newsletter-Tool und ich will denen auch gar nicht widersprechen, wenn sie uns dafür bezahlen und das auch so einsetzen und happy sind. Alles wunderbar. Aber die Einsatzbereiche sind etwas breiter, wie gesagt. Es geht grundsätzlich ums Kuratieren und Newsletter ist nur ein möglicher Output-Kanal.
Okay, weitere Informationen über dich und deine Firma findet man, wenn man entweder im Internet thescope.com, glaube ich, eingibt oder bei Turi 2 einfach Hogenkamp, Peter Hogenkamp googelt. Da bist du ja, du bist ja einer unserer fast 1000 Köpfe und da bist du auch drin verlinkt. Jetzt sag mir aber, Peter, was ist denn der allererste und wichtigste und entscheidende Grund, warum ein Newsletter Erfolg hat? Also was ist das allererste, worauf wir schauen müssen?
Ja, ich bin nicht sicher. Ich tue mich schwer irgendwie mit Top-3-Listen oder so. Das ist jetzt eine Top-1-Liste, was du fragst. Ich finde schon, Verlässlichkeit ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte jetzt irgendwie regelmäßig einen Newsletter verschicken, dann kann man sagen, einmal im Jahr ist auch regelmäßig oder viermal im Jahr ist auch regelmäßig. Aber das ist natürlich dann nichts, was irgendwie dazu beiträgt, dass die Leute sagen, ah ja genau, da kommt doch immer dieser tolle Newsletter von dem Peter, von welchem auch immer, und den lese ich doch immer so gerne. Denn ich muss mich natürlich in der Inbox der Leute durchsetzen gegen Hunderte und Tausende von anderen Mails. Und ich muss ja so, die Leute müssen ja so einen Impuls entwickeln, dass sie sagen, ah ja genau, den lese ich doch immer gerne, da gibt es immer gute Links, aktuelle Informationen, was auch immer. Und also irgendwie müssen ja heute Morgen, am Morgen nach der NRW-Wahl, haben ja die Leute auch, wenn sie einen Morgenlage-Newsletter aufgemacht haben von irgendeinem Medium, von ihrer Hauszeitung oder was auch immer, dann haben sie ja erwartet, da gibt es irgendwie Einordnung zur Wahl von gestern, mit wem koaliert er jetzt und so weiter. Und das muss ich natürlich liefern. Sprich, wenn jetzt einer irgendwie heute Morgen kommt und da ist irgendwie nur die Hochrechnung von 18 Uhr drin oder nur eine Prognose, dann hat er irgendwie sein Thema verfehlt. Das heißt, ich muss schon eine relativ gute, verlässliche Frequenz hinbringen. Natürlich kann das auch sein, wöchentlich oder zweiwöchentlich, aber wenn ich seltener mache, dann ist es eigentlich schon kein richtiges, typisches Newsletter-Format mehr, würde ich sagen. Das ist mal das Erste, Verlässlichkeit. Und dann als Nächstes würde ich immer sagen, eine persönliche Stimme. Also ich mag immer Newsletter, die mit einer Art Editorial anfangen, wo ich vielleicht einen Kopf sehe. Das kann natürlich auch bei einem Medium, erwarte ich ja nicht, dass das jeden Morgen derselbe ist. Die Leute können auch rotieren und da gibt's irgendjemand, der sagt mir jetzt seine persönliche Meinung. Und da gibt's ja auch im deutschen Medienzirkus viele Leute, die dafür mittlerweile sehr bekannt sind. Gabor Steinrath ist sicherlich einer der profiliertesten und gleichzeitig auch umstrittensten, weil er auch immer vor allem Meinung transportiert. Aber auch Florian Harms bei T-Online oder wer auch immer. Also es gibt ja viele, die dann irgendwie sagen, ich sag jetzt mal, was ich ganz persönlich empfinde. Ich glaube, das ist bei fast jedem Thema ein guter Ansatz. Aber natürlich kann man sonst auch, wenn man Medium ist, kann man natürlich auch sagen, die Redaktion ist einfach der Absender und dann liefert man einfach einen gut strukturierten, gut lesbaren Update einfach auf einem anderen Kanal. Also es ist einfach, wir schicken jetzt nicht einen lieblos gemachten Snapshot von der Website, das gibt's ja auch immer noch, sondern sagt, da geht einfach morgens um 5 automatisch der Newsletter raus und der verschickt einfach als flaches File sozusagen, also alles gleich groß oder gleich klein, keine Gewichtung, keine persönliche Ansprache, verschickt der einfach einen Snapshot, einen Schnappschuss von der Website vom, weiß ich auch nicht, Stand 0 Uhr. Das finde ich immer sehr langweilig. Also man müsste schon verlangen, dass der Newsletter auch eine persönliche Handschrift hat und dass er sich auch unterscheidet. Also dass der Newsletter auch andere Sachen bringt, als man auf seiner Website bringt. Du hattest ja als Letzten hier, glaube ich, Lorenz Marold in dem Talk. Und das habe ich auch ganz gehört, weil ich das extrem spannend fand. Und der Checkpoint ist ja auch ein super Beispiel dafür, wie man sehr andere Inhalte bringt im Newsletter als auf der Website und damit unglaublich erfolgreich ist und zu Recht.
Wie wichtig findest du, Peter, eigentlich das Prinzip Personalisierung? Also wir bei Turi 2 zum Beispiel startete sicher als persönlicher Newsletter. Die ersten 7 Jahre habe ich es selber gemacht. Aber als ich es dann nicht mehr gepackt habe, wirklich jeden Morgen um 5 aufzustehen, haben wir es eigentlich entpersonalisiert und wollen das natürlich auch entpersonalisiert halten, weil ich schon 61 bin und der Newsletter älter werden soll als ich oder das ganze Turi 2-Konstrukt. Ist das jetzt aus deiner Sicht eine Schwäche, dass der Turi 2 Newsletter nicht jedes Mal einen persönlichen Redakteur hat, der es schreibt? Würdest du dann an meiner Stelle sagen, bau einen auf oder verschiedene Leute, die dann mit ihrem Gesicht immer für die Kuratierung des Newsletters zuständig sind und für die Meinung?
Also ich würde sagen, das kommt darauf an, was man will und was der Use Case ist. Ich glaube, wenn du einen Branchendienst versendest, so wie euren, geht das gut auch ohne, weil man einfach sagt, ich meine, was ist euer, es gibt ja das berühmte Jobs to be done Framework, wo man versucht, dem auf den Grund zu gehen, was der eigentliche Nutzen ist von irgendeinem Angebot, von irgendeinem Digitalangebot. Und der Job to be done von euch ist doch, ich verpasse nichts, was in der deutschen Medienlandschaft läuft. Punkt. Ich überfliege zweimal am Tag diesen Newsletter und dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich in der Kantine, wo ich ja jetzt wieder morgens meine Kollegen treffe, irgendwie dumm angemacht werde, weil jemand sagt, was, du hast doch nicht gesehen, dass irgendwie A, B gekauft hat, bist du bescheuert. Und dafür braucht's eigentlich nicht die persönliche Färbung. Ne? Also wenn man das Ding jetzt, ich meine, das hängt natürlich an deinem Namen, aber wenn das morgen unter einem anderen Namen erscheinen würde und genauso bleiben würde, ansonsten wird's wahrscheinlich immer noch, die Leute kennen natürlich deinen Brand logischerweise, aber es wird wahrscheinlich immer noch genauso funktionieren, weil es einfach diesen Job sehr gut erfüllt. Ich krieg da alles mit. Wenn du aber natürlich mit Meinung kommst und auch gerade wenn du jetzt was Neues aufbaust und nicht diesen Anspruch hast, sondern einfach sagst, ich möchte jetzt in der politischen Landschaft oder Medienlandschaft oder Unternehmenskommunikation, gut, da ist besonders schwierig. Ah nee, man könnte sich ja einen CEO-Newsletter vorstellen. Ich möchte da irgendwie nochmal einen speziellen Spin reinbringen. Dann glaube ich schon, dass es einfacher ist, auf dieser persönlichen Schiene zu kommen und den Leuten eben mit einem persönlichen Editorial, was dann ja durchaus angereichert sein kann mit irgendwelchen normalen Meldungen. Ich glaube, es geht einfach schneller, da irgendwas Neues aufzubauen. Also ich würde, wenn ich jetzt heute anfangen würde mit einem beliebigen Newsletter-Projekt, würde ich einfach auf diese Chance des persönlichen Brandings des Newsletters nicht verzichten, sagen wir mal so.
Okay, super, das nehmen wir mit. Wenn wir jemals einen weiteren Newsletter starten oder auch über die Zukunft nachdenken, darüber nachdenken, ob wir nicht persönlich branden können. Und ich denke, das ist auch ein guter Tipp für alle, die jetzt zuhören. Wie sehe ich eigentlich, ob mein Newsletter Erfolg hat? Also ich sehe es jetzt natürlich nach 15 Jahren, weil ich weiß, dass es alle wichtigen Leute lesen, dass er gut belegt ist mit Anzeigen, dass ich damit ein schönes, großes Redaktionsteam finanzieren kann, dass wenn wir neue Dinge machen, die auf dem Newsletter auch aufsetzen, ich sag mal, unser Buch war ein Erfolg, nicht von Anfang an, aber ist ein Erfolg geworden, auch weil es natürlich gut verknüpft ist mit dem Newsletter, weil wir immer wieder darauf hinweisen können. Was sind denn objektiv allgemeine Kriterien, dass ich sagen kann, dieser mein Newsletter ist ein Erfolg? Was redest du da?
Naja, es gibt natürlich die klassischen KPIs, Key Performance Indicators, also Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klickrate, Abbestellerquote, also wie viele sagen, oh, den Scheiß möchte ich jetzt, das ist mir jetzt zu viel, zu oft, zu doof, was auch immer, möchte ich jetzt nicht mehr lesen. Bounce Rate ist noch eher ein technischer, also wie viel werden nicht zugestellt. Und da muss ich mich aber natürlich immer ein bisschen an dem Use Case orientieren, auch wieder und sagen, was mache ich hier eigentlich? Wie sind eigentlich diese Adressen zustande gekommen? Es entsteht ja kein Newsletter im luftleeren Raum. Es gibt natürlich den Fall, dass irgendeine Firma sagt, hey, wir haben aus unserem E-Commerce-Geschäft im Laufe der Jahre 100.000 Adressen gesammelt. Denen dürfen wir technisch gesehen jetzt auch mal was schicken, ohne dass es Spam ist, weil wir haben ja eine bestehende Geschäftsbeziehung. Jetzt fangen wir mal an, einen Newsletter zu verschicken. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich anfange bei Null und sage, ich mache jetzt einen neuen Newsletter und ich spreche ein paar Leute an und alle Leute, die auf dem Newsletter drauf sind, haben sich wirklich aktiv dafür entschieden, diesen Newsletter zu abonnieren. Und dann gibt's natürlich noch Zwischenformen, ne? Du hast beim E-Commerce Checkout, da war das Häkchen gesetzt bei, bitte schicken Sie mir Ihren Newsletter und jetzt kriege ich ihn halt jede Woche oder was auch immer und da sind die neuen Angebote von Saturn oder irgend sowas drin. Und davon hängt das natürlich sehr stark ab. Also je kleiner, und homogener die Community ist, desto höher würde man die Open Rate, die Öffnungsrate von dem Newsletter vermuten. Und ich habe bei euch auf der Website geschaut, als ich neulich meinen Artikel über Newsletter KPIs für euch geschrieben habe, da stand bei euch 46%, das ist natürlich sensationell hoch, aber es ist auch wieder nicht so verwunderlich, Habit Forming, ihr kommt jeden Tag zweimal, die Leute wissen, was das ist, die Leute bauen das in ihren Alltag ein. Und ich habe eine große Community, aber mit relativ homogenem Interesse und deswegen gucken die Leute das an. Wenn die jetzt, und was ich auch glaube bei euch ist, wüsste ich jetzt nicht, aber euer Newsletter kann man ja auch lesen und nicht ein einziges Mal klicken und hat trotzdem einen Nutzen, indem man einfach sagt, ich will nur wissen, was ungefähr passiert ist, ich will nichts verpassen. Aber ich muss jetzt mich nicht an vielen Stellen vertiefen und dann auch die Medienmitteilung lesen von dem Medium oder was auch immer.
Ob du es glaubst oder nicht, Peter, da muss ich gerade mal ein Zwischending machen. Natürlich gibt es viele Leute, die es einfach durchlesen und sagen, ich habe jetzt nicht die Zeit zu klicken. Ich habe aber auch mal jemanden erlebt, der hat sich dann in den Ruhestand verabschiedet und hat mir erzählt, dass er jahrelang für eine große Rundfunkanstalt die Aufgabe hatte, unsere Newsletter zu lesen und jeden einzelnen Link zu verfolgen und das auszudrucken für die Chefs. Oh. Aber das ist natürlich ein trauriges Schicksal und er hat es dann auch irgendwann, ich hoffe, dass er nie einen Nachfolger gefunden hat, weil so ist es natürlich nicht gedacht. Wenn du allen Links folgst, hast du wirklich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, zumindest den Vormittag, und so war wohl auch dessen Job. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde rum, zwei Drittel unserer Zeit. Ich würde von dir, Peter, so zu den KPIs, also die Zahlen, mal die wichtigsten drei, vier durchgehen und dann deine Tipps geben, wie kann man sie steigern. Also was ist eine wichtige Zahl, was ist die wichtigste Zahl und was ist da gut und wie können wir sie steigern?
Also wie gesagt, Öffnungsrate sehr abhängig davon, wie sind die Adressen zustande gekommen, was habe ich für ein Thema, was habe ich für eine Audience und so weiter. Im Bereich B2B kann man sicherlich versuchen, 30% oder so anzupeilen. Was sind da die Treiber? Natürlich habe ich ein gutes Subject. Da gibt es noch diese Mail-Vorschau-Fenster, das, was den Leuten in der Inbox angezeigt wird als Preview. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen schmissig texten und damit noch was machen. Aber ansonsten geht es bei der Vorschau natürlich vor allen Dingen eben Regelmäßigkeit und dann auch das konkrete Subject. Deswegen meiner Meinung nach auch immer im Subject die eigenen Inhalte anteasern. Also sagen, hey, hier Morgen-Newsletter, Doppelpunkt, Springer, Komma, Burda, Komma, was auch immer. Und nicht irgendwie schreiben, hier Morgen-Newsletter vom Montag, 16. Mai. Das finde ich ein bisschen blutarm.
Das machen wir ja immer mit diesen drei Top-Themen, die wir oben angeben. Jetzt gibt's andere. Da ist die Überschrift schon so lang wie anderswo der Newsletter, dass also alle 17 Firmen, die genannt werden oder Personen, würdest du davon abraten oder würdest du sagen, kann auch gut sein?
Ja, ist eine Geschmackssache.
Also ein super langer Betreff im
ja,
Prinzip.
Ja, ne? Ich glaube, also es gibt die Mail-Programme machen einem ja immer Empfehlungen und die sagen dann, hey, jetzt reicht's hier langsam und mach mal lieber ein bisschen kürzer. Wir haben statistisch irgendwie ermittelt, dass das jetzt zu lang ist und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das der Killer ist. Ich glaube, man sollte tatsächlich dynamische Subjects, also Betreffzeilen haben. Ob man jetzt nach drei oder nach fünf aufhört, weiß ich nicht. Ich will auch keinen Roman lesen. Ich finde auch Privatleute albern, die in die Mail reinschreiben, also die den Inhalt der Mail in das Subject reinschreiben. Wollen wir uns mal wieder treffen? Fragezeichen. Also meine Güte, man kann sich ja auch die Zeit nehmen, das in den Text reinzuschreiben. Genau, also da haben wir Öffnungsrate, dann haben wir natürlich Klickrate. Wie gesagt, die Klickrate ist einerseits ein härterer Indikator, weil da sehe ich dann wirklich auch, wenn ich den Newsletter öffne, also wenn jemand den Newsletter öffnet, weiß ich ja erstmal nur, dass die Person sich generell für das Thema oder für mich als Absender interessiert. Wenn die Person irgendwo klickt, heißt es natürlich, dass sie sich für das ganz konkrete Ding interessiert. Das heißt, ich habe da offensichtlich einen guten Job gemacht, indem ich eine spannende Meldung rausgesucht habe. Natürlich sollte ich auch das Ziel haben, dass ich irgendwie, was weiß ich, 2-3%, je nachdem, wie ich es messe, Klickrate habe. Ich würde das aber nicht überbewerten. Wie gesagt, ich sollte mir auch da wieder überlegen, was ist eigentlich mein Job? Wenn mein Job ist, dass die Leute einen Überblick kriegen über das, was läuft, finde ich nicht, dass man es zu sehr auf Klick schreiben sollte. Und ich finde vor allen Dingen auch, wenn man einen Nutzen stiften will, dann sollte man nicht immer dieses blöde diesen blöden Effekt diesen Trick machen quasi, dass man irgendwie auf den Klick hinschreibt, indem man irgendwas nicht verrät, oder? Jetzt hat er ein großes Problem, Ausrufezeichen. Und was das Problem ist, erfahre ich aber erst nach dem Klick. Da bin ich eher geneigt abzubestellen, als dass ich ständig darauf reinfalle und sage, oh Gott, was hat er denn für ein großes Problem? Das will ich aber jetzt unbedingt wissen.
Heute ja oft noch verbunden, dass hinter dem Klick dann die Paywall lauert.
Ja, ja, genau.
Das war übrigens was, was ich von Anfang an ganz anders gesehen habe. Immer gesagt, man muss nie auf die Website folgen. Du hast immer die Info, der Link kriegt seine Ehre. Also wir sagen, wer da was hat. Aber wir fassen es zusammen. Wir sagen nicht, und wer der nächste Chef da und da ist, erfahren Sie nach dem Klick. Das finde ich total tödlich. Da hatte ich immer das Gefühl, dass das die Leute total abtönen würde.
Finde ich auch. So wäre. Und man positioniert sich in diesem Outbrain und so weiter, was immer unter den Spiegelartikeln leider automatisch ausgeliefert wird mit irgendeinem Scheiß Schock, wie Mac Ryan heute aussieht. Und da muss man aber 30 Mal klicken, bevor man es wirklich sieht. So in dem Kontext will man sich gar nicht positionieren, finde ich.
Eine Nachfrage, Peter, zum Thema Aggregation. Turi 2 hatte ja relativ schnell großen Erfolg, weil ich morgens früh aufgestanden bin und weil wir um 8 Uhr dann praktisch schon den Überblick hatten über die Themen. Das kann ja nur funktionieren, wenn man sich alles anguckt und dann das Wichtigste kurz zusammenschreibt. Du bist Spezialist für Aggregation. Warum sind Newsletter, die aggregieren, so erfolgreich? Kannst du das theoretisch sagen? Ich kann es nur praktisch sagen. Es ist halt so bei uns.
Ja, also ich bin überzeugt, dass es einfach sinnvoll ist, wenn man sozusagen eine Person delegiert und die Person kann jetzt explizit von mir delegiert sein. Also du hattest ja eben das pervers-komische Beispiel genannt von dem Typen, der delegiert war, alle Sachen auszudrucken. Das ist natürlich nicht ganz zeitgemäß, aber man kann natürlich immer eine Person delegieren und sagen, geh doch mal ins Internet und such alles raus, was für mich interessant ist und schick mir das irgendwie morgens um 8 per E-Mail. Und bei dir war das ja jetzt nicht explizit so, dass dich irgendwie jemand delegiert hat, sondern du hast dich sozusagen selber ermächtigt und dir dann dazu, genau, und dir dann dazu die Audience gesucht, die das schätzt. Aber der Mechanismus funktioniert natürlich immer, dass man sagt, ich will mich nicht diesem ungefilterten Nachrichtenstrom aussetzen, weil die 3 Stunden oder 2 Stunden, die du morgens gesessen hast in deinem Keller und die spannendsten 30 oder so Links zusammengestellt hast, die hat ja der Empfänger nicht. Also der kann sich ja nicht die Zeit nehmen. Und der hat wahrscheinlich auch nicht das Budget, eine Person einzustellen, die das für ihn macht. Es sei denn, er ist Vorstandsvorsitzender oder Vorstandsvorsitzende von irgendwas. Das heißt, es geht immer darum, Zeit zu sparen, indem eine andere Person, die idealerweise sachkundig ist und das auch einordnen kann, das vielleicht auch mit einer kleinen Zusammenfassung noch besser einordnen kann, so dass ich gar nicht klicken muss, dass die Person diese Zusammenfassung liefert und mir dadurch Zeit spart. Und deswegen sind Newsletter, Aggregations- oder kuratierte Newsletter aller Art immer so erfolgreich.
Ja, man sagt ja auch, Bequemlichkeit ist im Netz der noch größere Treiber als Sex, weil was will der Mensch am allerstärksten? Er will faul sein eigentlich, ja. Er will eine Sache leichter gelöst haben. Und als ich gestartet habe, hat mir tatsächlich ein Journalistenkollege Peter Heinlein, der nächste Peter, hat mir, als ich den richtigen Zeitpunkt gesucht habe für den Newsletter, hat er mir gesagt, naja, wenn du den morgens um 9 verschickst, dann hast du schon, oder um 8, dann hast du schon den Respekt der Kollegen, dass du einfach aufgestanden bist und für sie diesen Job erledigt hast. Das hast du ja jetzt eigentlich auch genau beschrieben, dass ein Newsletter eigentlich einen Job erledigen muss.
Absolut, ja, ja. Also hier in der Schweiz war es lustigerweise so, als wir damals, das war auch zu meiner Zeit bei der NZZ, dort mit dem Morgen-Newsletter angefangen haben, haben wir den um 7 verschickt und da haben einige Leute als Rückmeldung gegeben, das ist mir zu spät. Ich will den im Bett, wenn ich mich umdrehe, morgens zum Wecker, dann will ich mein Handy angucken und dann den Newsletter haben. Das heißt, dieses, man beginnt den Tag damit auch wieder als Gewohnheit, hängt auch sehr stark vom Versandzeitpunkt ab und ich finde auch 9 oder so zu spät. Um 9 haben die Leute das erste Meeting und haben keine Zeit mehr, noch irgendwie den langen Newsletter zu lesen.
Aber im Jahr 2007, als wir gestartet haben, war 8 natürlich früh genug für Journalisten. Du weißt, Journalisten sind die totalen Frühaufsteher. Das, und, ja, und wir haben ihn ja wirklich morgens auch noch gemacht. Ich musste ja damals physisch noch 5 Tageszeitungen lesen und auswerten. Aber es wird immer früher. Und man hat immer gemerkt, ein Newsletter, der nach uns kam, die haben dann meistens noch früher angestrebt. Also inzwischen könnte man echt überlegen, ob der Turi 2 Newsletter nicht um 6 oder 6.30 Uhr besser platziert wäre. Inzwischen haben wir ja auch Mitarbeiter wieder, früher in Amerika, jetzt in Japan, dass man es eventuell machen könnte.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass bei euch das noch der große Killer wäre, aber in der Tat, genauso wie vorhin zum Thema persönlicher Absender, wenn man neu anfängt, ist sicherlich und untäglich kommen will, ist sicherlich ein früher Versandzeitpunkt ein guter Differenziator.
Peter, was denkst du, ist eigentlich der nächste Hype nach Newslettern? Wir zwei müssen, glaube ich, hoffentlich nicht mehr drauf springen auf den nächsten Hype. Aber was siehst du da am Horizont kommen?
Also man kann natürlich, also es gibt ja verschiedene Hypes oder möchte gern Hypes. Ich würde jetzt eben gar nicht sagen, dass Newsletter einer ist, weil wie gesagt, Newsletter haben sich sehr solide entwickelt, immer schon und waren immer schon da. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie kurzfristig weggehen. Der nächste Hype, ich meine, man hat ja vor ein paar Jahren, also wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt, App Economy vor 15 Jahren ist dann so nicht gekommen. Dann hat man mal eine Zeit lang gesagt, Video, alles ist jetzt Video. Es gibt überhaupt keinen Text mehr zu lesen. Habe ich immer schon gedacht, das ist totaler Quatsch. Ich habe ja ganz andere Nutzungssituationen. Und bei Audio und Podcast natürlich genau das Gleiche. Ich finde Podcasts total super an sich, aber ich habe nicht die Zeit, die zu hören. Ich wüsste nicht, ich habe auch keine, nicht wie irgendein Amerikaner morgens irgendwie 1,5 Stunden Arbeitsweg im Auto. Ich fahr 5 Minuten Roller zur Arbeit, da kann ich irgendwie nicht unmöglich Podcast hören. Das heißt, mir fehlt einfach die Zeit für dieses Medium. Und deswegen, klar, die TikTok ist irgendwie das große Ding und die Leute verbringen teilweise 60 Minuten am Tag da und so weiter. Aber wie soll ich sagen, viel mehr kann es auch nicht werden, wenn die Leute irgendwie noch einen normalen Job machen wollen tagsüber. Von daher, ich denke, das ganz große nächste Thema ist und jetzt passt es dazu, dass Google gerade am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende ja diese neue Brille vorgestellt hat, die schon viel besser aussieht als das Google Glass Ding vor 10 Jahren und logischerweise auch mehr Sachen kann. Die Frage ist für mich, wie lange bleibt uns das Smartphone noch in seiner heutigen Form als so eine kleine 10x5 cm große Kachel in der Hosentasche erhalten oder wird sich das auch irgendwann wieder auflösen? Und das, finde ich, kann man aus heutiger Sicht noch überhaupt nicht sehen, ob das kommt und wann das kommt. Aber solange das Smartphone noch bei uns ist, glaube ich nicht, dass wir riesige Verschiebungen unseres Medienkonsums sehen werden, eben hin zu nur Video oder nur Audio, weil das Tolle bei einem Text, und das ist egal, ob das jetzt ein Newsletter ist mit aggregierten News oder einen Volltext, den ich irgendwo auf einer Website lese zu nur einem Thema, ist ja immer, dass ich querlesen kann. Ich kann suchen, ich kann springen, ich kann eben das Ganze überfliegen. Also wir beide sind wahrscheinlich geübt genug, dass wir irgendwie einen Text von 6000 Zeichen irgendwie innerhalb von einer Minute querlesen können und sagen, lohnt sich das überhaupt, den wirklich zu lesen? Und die Funktion kann man natürlich nicht ersetzen im Moment kurzfristig, auch nicht mit allen Zusammenfassungsalgorithmen, die immer wieder durchs Dorf getrieben werden. Und deswegen glaube ich, der Text wird uns noch eine Weile erhalten bleiben und deswegen der Newsletter auch.
Ja, das würde ich mal hoffen, weil für mich ist, glaube ich, eher eine Horrorvorstellung, dass junge Menschen sich nur noch über emotionale, getanzte Videos über die Welt informieren, weil so ist die Welt nicht.
Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, alle jungen Menschen werden irgendwann mal auch Text konsumieren.
Okay, Peter, ganz am Schluss wollen wir, du hast auch eine reiche Lebenserfahrung schon, bist auch schon jenseits der 50. Welche 3 Tipps gibst du einem jungen Menschen, der was mit Medien machen will? Du bist ja sicher mehr auf der Medienmanager-Seite, weniger auf der Journalistenseite. Die Dinge fließen teilweise zusammen. Aber wenn jemand was mit Medien machen will, was sind deine 3 Tipps?
Also ich würde vor allen Dingen mal machen, das ist ja das Tolle heute. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, über die Blogs als Enabler des ganzen Grassroot-Journalism. Das heißt, heute kann man ja hingehen und in jedem beliebigen Medienformat eigentlich praktisch ohne, also Vorkenntnisse, man muss sich natürlich ein paar YouTube-Videos angucken und ein paar Tutorials und so weiter. Aber ich brauche keine teure Hardware, ich habe mein Smartphone. Ich gehe los und mache entweder einen Film oder mache einen Podcast oder mache irgendwas. Das heißt, man kann sehr einfach machen und das würde ich auch jedem immer empfehlen, das zu machen, anstatt irgendwie, wenn man jetzt wirklich redaktionell was machen will. Natürlich kann man auch sagen, und das würde ich auch empfehlen weiterhin, die klassischen Weg einzuschlagen und zu sagen, ich möchte was mit Journalismus machen, jetzt mache ich ein Volontariat oder gehe zu irgendeiner Schule, aber ich würde unbedingt vorher, hinterher, parallel, immer auch sofort produzieren, weil man das eben so toll kann heute. Also das ist jetzt eher doch die Journalismus-Sicht, die du mir ja nicht zugeschrieben hast. Aber ich würde auf jeden Fall beide Seiten angucken, die eher klassisch etablierte als auch die eher wilde, selbstgemachte Grassroot-Welt. Und zweitens würde ich vor allen Dingen, wenn ich mich in irgendeiner Weise in einem Startup-Umfeld oder was auch immer bewegen will oder auch wahrscheinlich bei Etablierten ist mittlerweile genauso, würde ich immer sagen, es kommt anders als man denkt. Das ist eine totale Binsenweisheit. Aber im ganzen Silicon Valley Startup-Universum haben sie ja sogar schon ein Wort dafür, nämlich Pivot. Und ich habe jetzt wirklich viele Pivots, also Neuausrichtungen hinter mir. Geschäftsmodell, Inhalt, Team, Technologie, B2B oder B2C, auf welchem Transportkanal kommt man und so weiter. Man muss eigentlich immer davon ausgehen und das denkt man natürlich mit 19 nicht. Das dachte ich mit 19 auch nicht und mit 29 auch nicht. Man denkt ja immer, ich bin so schlau, ich kann mir das alles überlegen und dann mache ich das genauso, wie ich es mir vorstelle. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass in der Regel immer irgendwas ganz anderes passiert und dann muss man natürlich im richtigen Moment sagen, ach so, dann lass mich das doch mal aus einem anderen Winkel probieren und lass mich das doch mal so anpacken.
Okay, das sind 2 von 3 Tipps. Der erste, fang früh an. Der zweite, sei bereit, dich zu ändern und deine Marschrichtung. Was ist der dritte Tipp?
Der dritte ist eher auch wieder ein menschelnder, würde ich sagen. Vertrau auf dein Bauchgefühl, wenn du, egal was du machen willst, ob Startup oder Corporate oder was auch immer, Karriere, versuch nicht zu viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die du nicht magst. Egal in welcher Rolle die anderen Leute sind. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn ich meinem Bauchgefühl besser vertraut hätte und jetzt nicht gesagt hätte, ja, weiß nicht, das ist vielleicht jetzt kein Typ, den ich normalerweise einstellen würde. Oder auch in der kurzen Zeit, als ich angestellt war, zu denken, naja, das wäre jetzt vielleicht nicht mein bester Freund, aber mit dem muss ich jetzt halt da irgendwie durch, weil das zu meinem Job gehört. Das war immer eine schlechte Erfahrung hinterher. Also ich würde sagen, wenn man sich seinen Alltag so gestalten kann, dass man ihn vor allen Dingen mit Menschen verbringt, die man persönlich mag, es müssen nicht die besten Freunde werden, aber mit denen man zusammenarbeitet, weil man auch gern mit ihnen Zeit verbringt, dann ist das viel, viel, viel schöner und gesünder, als wenn man irgendwie denkt, man müsse sich zwingen zu irgendwas, was einem dann am Ende aber einen Magengeschwür macht.
Peter, mir hat's riesen Spaß gemacht und kein Magengeschwür, mit dir hier zu diskutieren, ein bisschen über die alte Story der Blogs, über die Zukunft der Newsletter. Ich freue mich sehr, dass du dir da eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hast und hoffe, wir bleiben im Kontakt.
Sehr gerne, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.